Russlands Schattenflotte ist auf den Meeren unterwegs. Bisher weitgehend unbehelligt. Doch was ist, wenn Länder wie Deutschland sich den Schrottreifentankern entgegenstellen? Erstmals verweigert die Bundespolizei Mitte Januar einem alten Öltanker der russischen Schattenflotte die Einfahrt in das deutsche Küstenmeer der Ostsee. Ein absoluter Gamechanger, sagt unser Gast heute. Das ist Investigativjournalist Antonius Kempmann. Für die Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert er seit langem zu Russlands Schrotttankern, die auch dabei helfen sollen, Sanktionen zu umgehen. Mit Antonius sprechen wir darüber, was da gerade in der deutschen Nord- und Ostsee passiert und welche weltpolitischen Folgen das hat. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 26. Januar. Antonius, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also wir sehen am 10. Januar dieses Jahres, da fährt ein Tanker, der Tanker Tavian heißt er, in die deutsche Nordsee ein. Und das Schiff ist Teil der Schattenflotte und es ist selbst für Schattenflotte-Verhältnisse schon sehr, sehr schattig. Das ist ein fast 30 Jahre alter Öltanker, der sieht auch dementsprechend aus und der erregt erstmal die Aufmerksamkeit der Bundespolizei. Weil das, was der Tanker vorgibt zu sein und das, was er zu sein scheint, das passt nicht zusammen.
Und was machen die Behörden dann? Wie gehen die damit um? Was sagen eure Quellen?
Die Bundespolizei fliegt den Tanker an mit dem Hubschrauber und funkt ihn an und sagt, wir wollen bitte mal die ganze Dokumentation sehen. Als dann die Polizisten die Papiere checken, merken sie, dass bei dem Schiff eigentlich gar nichts zusammenpasst. Also das Schiff trägt eine Identifikationsnummer, die jedes Schiff tragen muss auf der Welt, die es laut International Maritime Organization gar nicht gibt. Also eine ausgedachte Kennnummer. Das Schiff trägt eine Flagge von Guyana, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass die gefälscht ist. Das Schiff ist in der Vergangenheit bereits von den USA sanktioniert worden. Das heißt, es ist sowieso schon auf den Sanktionslisten verzeichnet. Und das Schiff ist angeblich erst ein Jahr alt, aber dem Augenschein nach ist es ein uralter Kahn. Und das ist das, was wir aus Behördenkreisen hören, was oft Zombie-Schiff genannt wird oder Zombie-Tanker. Weil das so ein Schiff ist, das sollte es eigentlich gar nicht mehr geben. Viel zu alt, wo hinten und vorne nichts passt. Also eigentlich sollte dieses Schiff hier gar nicht mehr langfahren. Das Schiff ist dann erstmal weitergefahren, während die Prüfung lief. Fährt weiter entlang der dänischen Küste nach Norden, um Skagen rum, kommt da durch den großen Belt wieder runter Richtung Fehmarn und ist kurz davor, in deutsche Gewässer einzufahren. Dann ist etwas passiert, wovon uns alle Leute immer gesagt haben, dass es eigentlich nicht passieren wird.
Die deutschen Behörden verschärfen offenbar ihre Gangart im Umgang mit der russischen Schattenflotte.
Bisher wurden sie von der Bundespolizei kaum behelligt. Täglich fahren im Schnitt 3 bis 4 von ihnen durch die Ostsee. Das hatte auch der Öltanker Tavian am vergangenen Sonntag vor.
Doch jetzt will man offenbar härter durchgreifen. Das legen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nahe.
Kurz bevor es in deutsche Gewässer einfährt, kriegt es auf einmal die Ansage von der Bundespolizei, also eine sogenannte Allgemeinverfügung, dass dem Schiff die Einfahrt in deutsche Küstengewässer verwehrt wird.
Die Bundespolizei will sich auf Nachfragen nicht öffentlich zu den Vorgängen äußern.
Das heißt, die Bundespolizei lässt dieses Zombie-Schiff Tavian nicht in die deutschen Küstengewässer einfahren. Wie reagiert die Besatzung auf diese Verfügung?
Das Schiff hat dann auf der Stelle angehalten, gedreht und ist wieder den gleichen Weg zurückgefahren, wie es gekommen ist.
Warum glaubst du denn, hat der Kapitän von der Tavian das so einfach hingenommen?
Es gibt verschiedene Grade des Schattens. Bei manchen Schiffen, da stimmt von allen Dingen, die sie tun müssen, dann vielleicht eine nicht. Die haben vielleicht eine falsche Flagge oder der Flaggenstatus ist ungeklärt. Und bei diesem Schiff stimmte wirklich gar nichts. Also in gewisser Weise ist auch hier ein Präzedenzfall vermieden worden, weil das Schiff abgedreht hat. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was jetzt passiert wäre in der Konsequenz. Also wir gehen davon aus, dass die Besatzung es für möglich gehalten hat, dass sie tatsächlich in eine solche Maßnahme kommt und dass das Schiff deswegen abgedreht ist. Wir haben auch versucht, mit den Eigentümern des Schiffes Kontakt aufzunehmen. Dabei handelt es sich allerdings um eine kleine Firma, die alle Anzeichen einer Briefkastenfirma hat. Es ist eine Firma, die in einem Steuerparadies registriert ist auf den Seychellen, über die man über öffentlich zugängliche Informationen sehr wenig herausfinden kann. Und in diesem Fall ist es sogar so, dass diese Firma Ende letzten Jahres, also 2025, aus dem Firmenregister der Seychellen gestrichen wurde. Das heißt, es ist eine Firma, die es in diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr gibt.
Um diesen Vorgang nochmal ganz konkret zu machen, ne? Die deutschen Behörden verweigern dem Tanker dann die Einfahrt, Schiff dreht um. Das klingt aber für mich unglaublich einfach. Wenn das doch so einfach ist, warum haben die Behörden das dann nicht vorher so gemacht in der Thematik Schattenflotte?
Also man muss sehen, die internationale Schifffahrt ist ein sehr komplexes Gebilde. Und es gibt erstmal für alle Schiffe gibt es etwas, das heißt auf Englisch Innocent Passage, also unschuldige Durchfahrt. Und das fußt auf der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen. Und das ist sozusagen erstmal der Status quo. Also die Staaten haben sich darauf geeinigt, dass ihre Schiffe erstmal überall auf der Welt rumfahren können, um freien Handel zu ermöglichen. Wenn man da eingreifen möchte, dann muss man sich das natürlich genau überlegen, weil man sozusagen in ein Grundrecht da eingreift. Und deswegen, glaube ich, hatten bisher auch alle immer spitze Finger. Wir haben auch mit westlichen Reedereien gesprochen und haben die dann auch gefragt, warum passiert hier eigentlich so wenig? Und dann haben die gesagt, naja, wenn man jetzt in der Ostsee ein chinesisches Schiff, ein russisches Schiff oder wie auch immer anhält, dann muss einem klar sein, was eine halbe Stunde später in Gewässern am anderen Ende der Welt passiert. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt und dann werden dort halt 5 oder 10 westliche Schiffe festgesetzt. Das heißt, wir müssen uns genau überlegen, wie wir in dieses System eingreifen. Und jetzt einfach einem Schattenflottentanker die Einfahrt und die Durchfahrt zu verweigern, das ist ein echter Wendepunkt im Umgang mit diesen Schiffen.
Zur russischen Schattenflotte haben du und deine Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ja schon eine Menge aufgedeckt. Auch zur Frage, inwiefern deutsche Reeder davon profitieren. Unsere FKM-Folge dazu mit dir findet ihr natürlich nochmal bei uns in den Shownotes. Aber noch einmal für diejenigen, die bisher von all dem nichts mitbekommen haben. Was ist diese Schattenflotte und warum gibt's die überhaupt?
Also die Schattenflotte hat einen Hauptzweck und das ist Öl und Rohstoffe zu exportieren, vor allen Dingen aber Öl von Staaten, die international mit Sanktionen belegt sind. Und diese Schiffe sollen das in einer Art und Weise tun, die nicht zweifelsfrei mit diesem Staat in Verbindung gebracht werden kann. Das heißt, das sind Schiffe, die oft ihre wahren Eigentumsverhältnisse verschleiern, zum Beispiel dadurch, dass sie auf Briefkastenfirmen registriert sind, in irgendwelchen Steuerparadiesen, wo wenig Transparenz herrscht. Das sind Schiffe, die oft unter falscher Flagge fahren oder sogenannte Flags of Convenience haben, also Flaggen von Staaten, die nicht viele Fragen stellen. Das sind Schiffe, die ihre Ortungssysteme ausstellen, damit man zum Beispiel gar nicht sieht, wo sie immer langfahren oder was sie genau tun, wo sie laden, wo sie abladen. Und das sind Schiffe, die sich zum Beispiel nicht versichern oder nur unzureichend versichern, einfach um Geld zu sparen.
Und genau solche Schiffe nutzt auch Russland. Mit welchem Ziel genau?
Also Russland kann ja kaum noch Rohöl direkt nach Europa verkaufen. Und die neuen Handelspartner, die liegen jetzt viel weiter entfernt. Das sind jetzt vor allen Dingen so China und Indien. Und dorthin gibt es aber keine oder kaum Pipeline-Kapazitäten von Russland aus. Das heißt, Russland ist jetzt auf den Export von dem Öl via Schiff angewiesen. Und deswegen ist es für Russland auch so wichtig, dass diese Schattenflotte so reibungslos immer weiterfahren kann. Und es hat ja auch lange funktioniert, muss man sagen.
Wir bringen die Schattenflotte ja vor allem mit Russland in Verbindung. Jetzt habe ich gelesen, dass auch andere Länder das Prinzip nutzen, richtig?
Genau, neben Russland ist es Venezuela, Iran, die fahren Kuba an, die liefern an die Houthi-Milizen im Jemen. Also alle Regime und Länder, die international stark sanktioniert sind, für die es schwierig ist, am normalen Welthandel teilzunehmen, die haben sozusagen eine Schattenwirtschaft gebildet, so eine Schattenökonomie, die unter dem Radar eigentlich fahren soll und die versucht, in Umgehung dieser Sanktionen trotzdem das Business zu machen, das natürlich all diese Regime brauchen, um Einkommen zu generieren. Also dieser Transport von dem Rohöl per Schiff, da muss man sich vergegenwärtigen, jede Ladung, jede Schiffsladung hat schon einen Wert von ungefähr 50 bis 100 Millionen Dollar. Und es gibt 550 dieser Schiffe. Das heißt, es geht um Milliarden im Monat.
Du hast schon gesagt, dass bisher die deutschen Behörden ja recht vorsichtig gewesen sind, wenn es um die russische Schattenflotte ging. Hat sich denn eigentlich in der Zwischenzeit was an der Gesetzeslage geändert? Oder woran liegt das, dass man jetzt, ich nenne es mal, proaktiver ist?
Wir haben zu all diesen rechtlichen Fragen mit der Seerechtlerin von der Uni Kiel, Professor Nele Mats-Lück, gesprochen. Und die sagt, dass es jetzt keinen neuen Rechtsrahmen gibt, der dieses neue Vorgehen ermöglicht, sondern es gibt den bestehenden Rechtsrahmen und der wird jetzt einfach konsequenter angewendet.
Es gibt den Wunsch von Staaten, robuster zu handeln und die Regelungen, die wir im Seerechtsübereinkommen haben, etwas weiter zu verstehen, etwas weiter auszulegen.
Professor Nele Mats-Lück, die hat uns nochmal erklärt, dass dieses Recht zur friedlichen Durchfahrt, das ist nicht ein Recht, was Schiffe haben, sondern das ist ein Recht, was Staaten untereinander miteinander vereinbaren.
Das gesamte Seerecht ist zwischenstaatliches Recht. Das heißt, auch das Recht auf friedliche Durchfahrt gilt nicht für ein Schiff, sondern für den Flaggenstaat.
Jedes Schiff, was eine valide Flagge hat, was einem Staat zugeordnet werden kann, das kommt in den Genuss dieser Rechte. Aber ein staatenloses Schiff zum Beispiel genießt dieses Recht nicht.
Das heißt, so ein Schiff kann ich im Küstenmeer kontrollieren und anhalten und im Übrigen auch auf hoher See. Wenn man beobachtet, dass ein Schiff die Flagge wechselt oder den Namen überpinselt, dann spricht vieles dafür, dass ein Schiff nicht richtig registriert ist, dass es als staatenlos gilt, aber dafür muss es konkrete Anhaltspunkte geben.
Es muss natürlich auch der politische Wille dazu kommen und auch die Fähigkeit, das Recht dann durchzusetzen. Und nach Ihrer Einschätzung ist es das, was sich geändert hat.
Also gesetzlich hat sich nichts geändert. Aber warum jetzt diese neue, härtere Gangart gegen Tanker der Schattenflotte?
Es gibt, glaube ich, eine Frustration über den Mangel an Zugriff in den letzten Jahren. Es gibt auch eine Frustration über eine Vielzahl von Phänomenen. Also wir haben ja, zum einen ist es der Transport von Öl und der passiert auf Schiffen, die umweltrechtlich total auf wackeligen Füßen stehen, die oft nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen. Das heißt, die sind auch eine Gefahr für die Küstengewässer der Ostseeanrainer. Wenn dort etwas passiert, dann stehen sie sozusagen mit dem Ölschaden da. Aber es gab natürlich auch Phänomene wie vermehrte Drohnensichtungen über Militäranlagen und Industrieanlagen in Norddeutschland, in Brunsbüttel zum Beispiel im letzten Jahr. Und das sind Drohnen, die tauchen auf einmal wie aus dem Nichts auf, werden dann gesichtet, wie sie über Anlagen kreisen und dann verschwinden sie wieder. Und vermehrt setzt sich der Eindruck durch in Sicherheitsbehörden, dass diese Drohnen von Schiffen ausgestartet werden, wohin sie dann auch wieder zurückkehren. Und da ist jetzt besonders die Schattenflotte im Verdacht, dass diese Drohnen auch von Schiffen der Schattenflotte gestartet sein könnten. Und es gibt die Vorfälle mit den zahlreichen Verletzungen der Unterseekabel, Datenkabel, Stromkabel, die von Ankern beschädigt wurden, von Schattenflotte-Tankern, die ihren Anker über den Meeresboden gezogen haben, wie sie sagen, aus Versehen. Das heißt, es gibt mittlerweile eine Fülle von Phänomenen, die Anrainerstaaten als Bedrohung empfinden. Und mittlerweile hat sich die, gerade unter Sicherheitspolitikern, auch, glaube ich, die Meinung durchgesetzt, dass man jetzt nochmal härter durchgreifen muss. Wir haben mit Marc Henrichmann gesprochen, der ist Sicherheitspolitiker von der CDU und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Nachrichtendienste des Bundes kontrolliert. Und der hat nochmal betont, dass mit dieser Schattenflotte ja Sanktionen umgangen werden. Und der fordert, dass deswegen dieser Rechtsbruch dringend beendet werden muss.
Die Menschen da draußen erwarten, glaube ich, klare Antworten und die müssen wir auch geben. Wir dürfen uns von den Despoten dieser Welt und auch von Putin nicht vorführen lassen.
Marc Henrichmann hat gesagt, wenn man Russland sozusagen zwingen will, über Frieden in der Ukraine ernsthaft nachzudenken, dann muss man sozusagen auch bei der Schattenflotte ansetzen.
Hier geht es darum, wirklich gesetztes Recht, nämlich unsere Sanktionen knallhart durchzusetzen, unsere auch außenpolitischen Interessen knallhart durchzusetzen und auch gegenüber Russland das Recht bricht an dieser Stelle, eine deutliche Sprache zu sprechen. Das finde ich nur logisch.
Du sagst ja, dass dieses neue Vorgehen das Potenzial hat, Druck auf die russische Regierung auszuüben. Aber wie könnte das konkret aussehen? Denn bisher sprechen wir ja eigentlich nur von ein paar einzelnen Fällen, oder?
Wenn man diese Öltanker jetzt wirklich sehr kritisch beäugt, wenn man also genau überprüft, wie ist es mit der Flagge, wie ist es mit der Registrierung, wie ist es mit der Versicherung, wie ist es mit den Sicherheitsstandards, dann hat man auch noch eine weitaus größere Handhabe und könnte sehr viel mehr dieser Tanker die Einfahrt in die Küstengewässer verwehren. Also wir haben in Einzelfällen immer wieder Stichproben genommen aus der Schattenflotte und haben uns dort Tanker angeguckt und da finden wir kaum einen Tanker, der alle Erfordernisse sozusagen erfüllt. Also da könnte man einen ziemlich empfindlichen Schlag gegen die Schattenflotte ausführen, wenn man die wirklich ganz streng messen würde. Und man muss ja auch sehen, die Kosten zum Betrieb eines Schiffes sind sehr hoch. In dem Augenblick, wo man einem Schiff die Einfahrt verweigert und sie zwingt, eine andere Route zu fahren, dann muss sie einen riesen Umweg fahren. Also die Tavian zum Beispiel ist unterwegs in den Raum Murmansk. Das ist eine unendlich lange Strecke hoch ins Nordmeer. Jeden Tag kostet der Betrieb dieses Schiffes Geld. Außerdem sollte das Schiff ja eine Ladung an Bord nehmen, die es jetzt nicht hat an Bord nehmen können. In dem Augenblick, wo die Sicherheit weg ist, dass diese Schattenflotte so betrieben werden kann, wie sie betrieben wird, steigen auch die Kosten und die Unsicherheit wächst. Das heißt, das sind alles Nadelstiche gegen die Schattenflotte, wo man den Betrieb dieser Schattenflotte unattraktiver machen kann.
Ja, und warum dann nicht einfach jedes Schiff erstmal kurz festsetzen und nachschauen, was drin ist?
Also zum einen ist es schwierig wegen, wie ich schon sagte, dass die Gefahr natürlich ist, man muss sich vor jeder Maßnahme genau überlegen, was geschieht dann mit westlichen Schiffen am anderen Ende der Welt. Man muss bei jeder Maßnahme, die man macht gegen ein Schiff, und das sagen uns auch Quellen in den Behörden, die muss im Zweifel auch mit Gewalt durchsetzbar sein. Das heißt, wenn man ein Schiff auffordert, stehen zu bleiben, dann braucht man einen Plan und auch entsprechende Kräfte, um dafür zu sorgen, dass man auch handlungsfähig bleibt, wenn das Schiff zum Beispiel nicht stehen bleibt.
Und dann könnte es eskalieren quasi.
Genau. Und das ist auch das, was wir sehen. Es gibt einen Vorgang auch in der deutschen Nordsee vom Dezember. Da ist ein Schiff gebordet worden von Bundespolizisten. Und da sehen wir auf unseren Ortungssystemen, dass eine deutsche Fregatte die ganze Zeit während dieser Maßnahme direkt daneben liegt, um diese Maßnahme abzusichern. Und das heißt aber auch, jede Maßnahme bindet ja sehr viele Kräfte. Es gibt ja nicht unbegrenzt viele Marineeinheiten. Diese Schiffe sind teuer und sie sind selten. Wenn man also für eine quasi Verkehrskontrolle zwei große Schiffe braucht, eins, was die Maßnahme durchführt und eins absichert, dann kann man sich vorstellen, wie viel man von diesen Maßnahmen eigentlich machen kann. Nämlich nicht sehr viele.
Jetzt sind ja die deutschen Behörden nicht die einzigen, die sich der russischen Schattenflotte in den Weg gestellt haben. Für Schlagzeilen hat zuletzt auch das harte Vorgehen der USA gegen solche Öltanker gesorgt. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema. Hast du damit gerechnet?
Für alle Leute, die sich die Schattenflotte angucken, waren die letzten Wochen sehr spannend, weil viele Dinge passiert sind, von denen man immer gehört hat und angenommen hat, dass sie gar nicht passieren können. Die USA haben in der Karibik ein völlig neues Vorgehen gegen Schattenflotte-Tanker entwickelt, die Öl aus Venezuela transportieren. Und dort haben wir jetzt in den letzten 6 Wochen allein 6 Beschlagnahmungen von Tankern gesehen. Also sozusagen die höchste Eskalationsstufe. Nicht nur die Schiffe anhalten und kontrollieren, sondern das Beschlagnahmen der Tanker samt Ladung. Und die USA haben da jetzt ein sehr, sehr steiles Vorgehen gewählt, auch mit teilweise so krimi-mäßig anmutenden Verfolgungsjagden.
Über Wochen hinweg haben die USA dieses Schiff von der Karibik bis in den Nordatlantik verfolgt. Die Militäraktion fand zwischen Island und Großbritannien statt. Das Schiff soll die US-Seeblockade vor Venezuela umgangen haben.
Also ein Tanker, der Öl laden wollte in Venezuela und der sich einer Maßnahme entzogen hat, der Amerikaner. Und während dieses Schiff von der US-Küstenwache verfolgt wurde, hat das Schiff auf einmal seine Flagge gewechselt. Und zwar dadurch, dass die Besatzung des Schiffes mit Farbe auf die Seite des Schiffes eine russische Flagge gemalt hat. Russland hat das Schiff offiziell in das eigene Flaggenregister aufgenommen und hat auch verlautbaren lassen, dass es das jetzt als russisches Schiff sieht. Und damit war die große Frage, ist es jetzt dadurch geschützt? Und interessanterweise ist das Schiff trotzdem beschlagnahmt worden.
Die Vereinigten Staaten werfen der Besatzung Verstöße gegen US-Sanktionen vor. Russland hat die Operation scharf kritisiert.
Wir wissen, dass Russland Marineeinheiten entsandt hat, um sozusagen das Schiff zu schützen, aber die kamen zu spät. Das heißt, die USA haben zugeschlagen, bevor diese russischen Marineeinheiten da waren. Das ist jetzt eine Frage für dieses Jahr und für die nächsten Wochen, dass man sehen muss, wird Russland es schaffen oder auch es versuchen, die Tanker der Schattenflotte unter den Schutz der eigenen Marine zu stellen? Das ist einfach etwas, was sie jetzt sehen müssen. Wir haben natürlich auch versucht, eine Stellungnahme Russlands zu bekommen zu diesen Fragen, aber die russische Botschaft hat geantwortet, dass Fragen zur Schattenflotte außerhalb ihres Kompetenzbereichs lägen und hat darauf verwiesen, dass man Gerüchte und Unterstellungen ohnehin nicht kommentiere.
Aber das finde ich ja einen total spannenden Knackpunkt am Ende, auch wenn die Schattenflotte, um da jetzt auch mal ein bisschen im Bild zu bleiben, so ins Licht drückt, ja, und sozusagen auffliegt, wird es dann überhaupt noch in Zukunft sowas wie eine Schattenflotte geben?
Also die Schattenflotte erledigt eine so fundamentale Aufgabe für die Staaten, die sie betreiben. Also der Export von Rohstoffen ist extrem wichtig für diese Regime, einfach um diese Einnahmen zu generieren, für Russland zum Beispiel auch, um diesen Krieg in der Ukraine führen zu können und auch um den Staatshaushalt irgendwie am Laufen zu halten. Deswegen wird jetzt der Export von Öl nicht auf einmal aufhören. Die Schattenflotte hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sehr anpassungsfähig ist. Also allein die Existenz der Schattenflotte zeigt schon, wie anpassungsfähig diese Staaten sind. Die Schattenflotte wurde ja innerhalb von Windeseile geschaffen, um diese Sanktionen zu umgehen. Das heißt, aus dem Nichts ist da eine Flotte mit mehreren hundert Tankern entstanden, die auf einmal Öl durch die ganze Welt fährt. Und die Schattenflotte wird sich auch in Zukunft wieder anpassen. Wenn einzelne Schiffe der Schattenflotte sanktioniert werden, dann fallen sie aus der Schattenflotte raus und sie werden durch neue Schiffe ersetzt. Also das ist ein lebendiges, atmendes Wesen, die Schattenflotte. Und sie wird versuchen, auch diese neuen Entwicklungen wieder denen etwas entgegenzusetzen und sich so anzupassen, dass es weiterhin diesen Öltransport durchführen kann. Die Schattenflotte wird jetzt zurzeit ein Stück weit ins Licht gezerrt gegen ihren Willen. Also diese bewusst verschleiernden Umstände, die Eigentümerstrukturen, die falschen Flaggen, das alles wird jetzt etwas heller beleuchtet. Und dadurch sehen wir jetzt auch noch mehr, welche Strukturen tatsächlich hinter der Schattenflotte stehen. Also wenn Schiffe jetzt vermehrt anfangen, die russische Flagge zu benutzen, weil sie sich dadurch Schutz erhoffen, dann zeigt das halt, sozusagen der Schleier der Verwirrung oder der Schatten, der wird etwas weniger schattig. Wir sehen jetzt besser, was dahinter steht. Dahinter steht scheinbar irgendwie die russische Strukturen, die jetzt mehr und mehr die Schattenflotte zu sich holen und sie versuchen dadurch zu schützen, gerade weil dieser Öltransport so wichtig ist und sie auf ihn nicht verzichten können.
Die Frage wäre dann, ist es leichter für die deutschen Behörden, ein russisches Schiff festzusetzen oder eben ein Schiff von der Schattenflotte?
Also das würde natürlich sehr davon abhängen, was jetzt mit diesem Schiff ist. Also wir haben jetzt in diesem Falle der Tavian gesehen, dass diesem Schiff den Anforderungen an die Tanker halt erfüllen müssen, um fahren zu dürfen, einfach nicht genügt. Das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, was das Vorgehen gegen diese Schiffe, die jetzt aufgebracht wurden, leichter gemacht haben, war, dass von den Staaten, deren Flagge da auf den Schiffen wehte, keine Sanktionen zu erwarten waren. Also da haben wir teilweise winzige Inselstaaten, die Cookinseln, haben keine Möglichkeit, jetzt wirtschaftlich Druck auszuüben, zum Beispiel auf Europa. Das heißt, wenn man ein Schiff aufbringt, was zu diesen Inseln gehört, dann hat man weniger Repressalien zu erwarten, als wenn man es jetzt mit einem russischen Schiff tut. Also die russische Flagge, glaube ich, ist ein Schutz erstmal für diese Schiffe. Das macht die Auseinandersetzung, glaube ich, nur noch offener und noch deutlicher. Und dann werden die Karten neu gemischt, wenn das alles russische Schiffe sind. Und dann müssen sich die Ostseeanrainer wieder neu die Frage stellen, was tun wir gegen die Schattenflotte?
Wenn die deutschen Behörden jetzt härter vorgehen, welche Szenarien könnte man sich vorstellen, die sich da abspielen auf dem Meer?
Also das Potenzial für Eskalation ist sehr groß, weil diese ökonomische Lebenslinie, dieser Transport von Öl, dieser Export von Öl so wichtig ist. Deswegen ist es absolut nicht ausgeschlossen, dass sich die Situation auf der See noch weiter zuspitzt. Wir sehen jetzt schon, dass die Schattenflotte, dass die geschützt wird von russischen Kriegsschiffen, die sich strategisch so positionieren, dass sie diese Schiffe absichern können, während sie durch die verschiedenen Meere fahren. Wir sehen auch vermehrt, dass einzelne Schattenflotte-Tanker besetzt werden mit Sicherheitskräften, mit Bewaffneten, die an Bord gesehen werden. Das heißt, auch die Schiffe selber fangen an, sich stärker zu schützen. Und wenn es nun wirklich mal zu einer Konfrontation kommt, also ein Schiff aufgefordert wird, stehen zu bleiben und es nicht stehen bleibt, dann ist eine völlig neue Situation. Dann müssen die Ostseeanrainerstaaten nochmal neu entscheiden, wie man damit umgeht. Das ist eine Situation, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber gerade aufgrund der ökonomischen Bedeutung dieser Öltransporte ist das Potenzial für eine weitere Eskalation sehr groß. Und der Westen muss sich jetzt fragen, wie viel politischer Wille und wie viel Möglichkeit eigentlich da ist, diese Eskalation auch mitzugehen.
Ja, was bedeutet das jetzt am Ende? In welcher neuen Realität sind wir jetzt damit gelandet?
Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Wir haben da auch mit der Seerechtlerin Nele Matz-Lück drüber gesprochen von der Uni Kiel. Und die sieht so generell in der internationalen Schifffahrt hin so eine Entwicklung zu einem Recht des Stärkeren.
Und wenn wir anfangen, auch solche rechtlichen Rahmen weit auszulegen, zu ändern, durch Praxis zu ändern, kann das durchaus Auswirkungen haben, auch auf den Welthandel, auf deutsche Interessen in anderen Meeresgebieten.
das Recht des Stärkeren, das impliziert immer so ein bisschen so eine Regellosigkeit oder auch eine Willkürlichkeit. Man kann es aber auch genau andersrum sehen und sagen, jetzt nach langer Zeit, wo sich westliche Staaten Phänomene wie die Schattenflotte angeschaut haben und auch oft verzichtet haben, etwas zu tun, wird jetzt das erste Mal auch vorhandenes Recht etwas konsequenter angewendet und die Exekutivmaßnahmen werden ein bisschen stringenter irgendwie durchgeführt. Also man kann es auch ganz genau anders sehen und sagen, das ist eine Zurückkehr zu einer Regelhaftigkeit im internationalen Schiffsverkehr, was jetzt gar nicht so die Merkmale hat eines Rechtes Stärkeren, sondern einfach so ganz normales Behördenhandeln ist eigentlich.
Antonius, vielen Dank für das Gespräch. War unglaublich spannend, mit dir auf die Schattenflotte zu schauen.
Vielen Dank.
Mehr zur Recherche über die Schattenflotte von Antonius Kempmann und seinen Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung findet ihr bei tagesschau.de. Den Link dazu packen wir euch nochmal bei uns in die Shownotes. Morgen bei 11KM blicken wir in die deutsche Geschichte. Ziel des Holocaust war es, jüdisches Leben auszulöschen. Was viele nicht wissen, auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Leben vieler Juden in Gefahr. Welche wichtige Rolle Bayern dabei spielte, sie zu schützen, erfahrt ihr hier. Autor dieser 11KM-Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Regina Stärke, Marie-Noelle Zwieler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Jetzt möchte ich euch noch auf einen anderen Podcast hinweisen. Amerika verstehen heißt das neue Format vom Deutschlandfunk. Einmal in der Woche erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Deppkert, wie die USA ticken. Gemeinsam mit den Hosts räumt er transatlantische Missverständnisse aus dem Weg und blickt in die Geschichte, um Trumps Amerika von heute besser zu verstehen. Jeden Samstag eine neue Folge in der ARD-Audiothek und auch diesen Link gibt's bei uns in den Shownotes.